Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Susanne Burkhardt.
Herzlich willkommen. Wohl kaum jemand hat im Theater so herrlich misanthropisch und gleichzeitig komisch auf das Elend dieser Welt geschaut wie der österreichische Autor Thomas Bernhard.
Immer wieder entdecken wir uns dabei, wie wir uns mit dem Abstoßenden einlassen. Ist es eine Sache oder handelt es sich um Menschen? Wir verkehren mit einer abstoßenden Sache immer wieder. Immer wieder auch mit abstoßenden Menschen. Das Abstoßende, das zieht uns an.
Ja, und Sätze wie diese vom österreichischen Grandler Bernhard, die gibt es heute Abend im Schauspielhaus Hamburg zu hören, und zwar bei der Premiere der Jagdgesellschaft. Inszeniert hat der Experte fürs Komische, der Übertreibungskünstler Herbert Fritsch. Und gleich spreche ich mit ihm über Macht- und Realitätsverluste. Die Jagdgesellschaft, das ist auch aus Thomas Bernhards Sicht sein vielleicht dichtestes und gelungenstes Stück. Vor knapp 50 Jahren gab es die Uraufführung am Wiener Burgtheater. Heute Abend dürfen sich die Hamburger auf eine Premiere freuen. Dort hat Herbert Fritsch inszeniert und wir haben uns kurz vor der Sendung in einer Probenpause verabredet. Schönen guten Tag nach Hamburg.
Guten Tag, Frau Burkhardt.
Die Geschichte geht ja in etwa so: ein gigantischer Wald, darin ein Jagdhaus. Dort warten die Generalin und der Schriftsteller auf die Ankunft des Generals. Der ist Stalingrad-Veteran mit nur noch einem Arm, Jäger, Politiker auf der Höhe der Macht. Was er nicht weiß, ist, sein geliebter Wald ist von Borkenkäfern zerfressen. Er selbst tödlich erkrankt, er erblindet außerdem. Und seine Getreuen, die sind eher so Verräter und Intriganten. Und die Gattin versucht, die Wahrheit vor dem General zu verbergen, hat eine Mauer des Schweigens um ihn aufgebaut. Nur der Schriftsteller, der öffnet ihm die Augen. Soweit jetzt erstmal die Zusammenfassung. Stimmt soweit?
Ja, nicht ganz. Also aus meiner Sicht, ja. Also ich sehe es ja so, dass sie gar nicht auf den General warten, sondern der kommt unerwartet, ja. Also weil das ja ein bisschen knisterndes Verhältnis ist zwischen den beiden, der Frau Generalin und dem Schriftsteller. Und dann kommt er unerwartet. Aber ich will gar nicht so viel von der Story erzählen. Also es ist schon gut, diese Zusammenfassung mal, also das kann man so als Tableau sehen, was dann darauf alles passieren kann. Aber letztendlich ist es ganz schwer zu beurteilen, was tatsächlich alles stattfindet. Und das ist das Interessante beim Thomas Bernhard, dass man da nie genau sagen kann, was es wirklich ist. Es gibt da so viele Verzweigungen in Texten, auch so viele Sachen, die einem sinnlos vorkommen, aber da doch nicht sinnlos sind. Oder dass es eben so ist, dass diese Sprache letztendlich nicht diese Bedeutung hat, also das, was erzählt wird, sondern dass es einfach nur um des Sprechens willen ist. Also praktisch so gegen diese Stille ansprechen, ja, da in diesem Jagdhaus und einfach irgendwie ein Vergnügen damit zu haben und sich an der Musikalität der Sprache erfreuen und einen merkwürdigen Wahnsinn da zu erzählen. Und da ist ja so, da kommt ja dann auch so ein Kartenspiel vor, ja, und da ist eben die Frage, was ist dann tatsächlich Kommunikation, wo ist die Verständigung, es sind halt auch viele Missverständnisse, die laufen und auch Wahnvorstellungen, alles Mögliche ist da verpackt. Ich habe es halt versucht, eben wirklich in erster Linie als Musik zu sehen und ist eigentlich eine Art Oper, die ich draus machen wollte, ja. Und mal sehen, was es wird, ja. Und das weiß ich eben, ich kann es auch nicht genau beschreiben, ich weiß es noch gar nicht, was es wird, ja.
Es ist ganz schön, dass Sie auf die Musikalität der Sprache auch abheben. Es ist ja jetzt nicht Ihr erster Thomas Bernhard, Herr Fritsch, in Frankfurt. Da gab es vor ein paar Monaten Der Theatermacher mit Wolfram Koch. Wofür steht denn jetzt hier dieser General, der ja irgendwie auch nichts mitkriegt und in jeder Hinsicht dann ja seine Macht verliert? Steht dieser General auch vielleicht für so eine Art überkommenes Modell von Männlichkeit oder Macht?
Natürlich könnte man jetzt hergehen und genau dieses System anwenden, überkommene Männlichkeit und so weiter. Aber das ist was, was mich jetzt wirklich nicht so interessiert in diesem Stück, sondern mir bereitet Freude, die Figuren, die Perspektiven so zu verziehen, zu verdrehen und zu sehen, wie sieht das aus, wie hört sich es an, wenn man es so sieht, wenn man plötzlich aus der Perspektive guckt. Da orientiere ich mich nicht am Zeitgeschehen oder wie, was gerade in der Diskussion ist, sondern mich interessiert der Stoff, so wie er ist, die Musikalität und dann der Versuch, immer wieder aus einer anderen Richtung mit einem anderen Filter drüber anzugucken, um dann zu sehen, was einem das Stück alles sagen kann. Vielleicht Dinge, die man nicht so schnell zur Hand hat und die einen viel mehr Differenzierung ermöglichen, mit so einem Stoff umzugehen.
Dann hören wir uns jetzt mal ein Beispiel an. Und ja, für alle Hörer, die sich wundern, dass Herr Fritsch jetzt anders klingt, das liegt daran, dass uns die Internetleitung im Stich gelassen hat und wir auf das klassische Telefon zurückswitchen mussten. Wir hören jetzt hier gleich mal den Schriftsteller aus dem Stück Die Jagdgesellschaft. Das ist ja eine Art alter Ego von Thomas Bernhard, so eine Art lakonischer Beobachter und Chronist der Ereignisse, der letztlich auch dem General die Augen öffnet und der all die bernhardschen Dauerthemen ja auch anspricht. Verfall, Krankheit, Zweifel, Tod. All diese existenziellen Ängste, die sind hier versammelt und wir hören mal, wie das dann wahrscheinlich bei Ihnen klingt heute Abend.
Wir zögern, ja, wir verzögern. Wir hassen, was wir sind, was wir aufschreiben, ist der Tod. Was wir sehen, der Augenblick, der Endpunkt, der Tod. Ein Freund stirbt, alles ist tot. Verstehen Sie, gehen wir in unser Zimmer, fragen wir uns, warum, warum? Worin befinden wir uns, wenn wir in unserem Zimmer sind? Wir sind allein! Oder wir sind nicht allein. Wir hören Musik oder wir hören nicht Musik. Jeder Gegenstand, gnädige Frau, ist der Tod. Was wir angreifen, ist abgestorben. Abgestorben ist es, gnädige Frau. Was wir angreifen, abgestorben.
Abgestorben!
Ja, wir hören es hier, in allem ist der Tod. Diese düstere Suade klingt ja hier schon ein bisschen fröhlicher, muss man fast sagen. Muss das sowas komödiantisch gebrochen werden, diese Art von Welt-Tragikomödie, die ja hier auch irgendwie zum Ausdruck kommt?
Also das ist ganz schwierig, da so eine Kategorie festzumachen, zu sagen, ist das eine Komödie, ist eine Tragödie. Ist eine, so rätselhaft, die ganze Zeit beim Proben. Ich weiß inzwischen immer noch nicht wirklich, was es eigentlich ist. Ich merke nur, dass ich von diesem Text fasziniert bin. Und dass es mir in Höllenfreude macht, den in die unterschiedlichsten Richtungen zu ziehen. Also was wir gerade gehört haben, war ein Probenstadium, wo wir es mal so angehört haben, dann hören wir es auch wieder anders an. Also mir macht es Freude, das so zu kneten und hinbiegen in verschiedene Richtungen. Der Text drängt einen natürlich irgendwo hin, immer wieder, aber dagegen muss man gefeit sein. Und das ist halt sehr reizvoll, aber auch sehr komplex, sehr kompliziert für den Schauspieler, das umzusetzen, da was anderes in den Körper zu bekommen, als was da geschrieben steht. Ich suche da mehr nach dem Gestischen, nach der Aktion, nach der Arie, die da drin ist. Das sind für mich lauter Arien, die da laufen. Ja, das sind nicht einfach Dialoge, das ist kein Dialogstück in dem Sinn. Wenn ich ein Fedot mache oder eben sowas, da habe ich eine Riesenfreude an diesen ganzen Gags und alles. Und das ist natürlich jetzt hier in dem Ding sehr schwer. Und das ist aber genau das, was so anziehend ist, dass es für mich so diese Arbeit dann so attraktiv macht, für mich selber, weil es mich eben nicht in Ruhe lässt und weil es mir schlaflose Nächte bereitet und Kopfschmerzen, Magenschmerzen und alles, weil da ist irgendwas. Und ich muss Sie leider enttäuschen, ich kann nicht sagen, was. Ja. Vielleicht ist das Theater, was ich mache, ganz rückwärtsgewandt, kann auch sein, ja, ist mir auch egal. Also ich will es nur mal anders ausprobieren und mit dem Text anders umgehen, mit einer anderen Vehemenz, weil wir auch jetzt eine Zeit haben jetzt, wo vielmehr der Expressionismus wieder zum Vorschein kommt. Ja. In den ganzen Gesten der Menschen im Fernsehen, bei den Talkshows merkt man, dass schon eine andere Aufgeregtheit ist. Also ich will jetzt nicht sagen, warum, aber wissen wahrscheinlich alle, und das ist ein ganz anderer Zustand jetzt, wo Menschen auch entgleisen und sich nicht mehr zurückhalten können. Und irgendwie so empfinde ich schon seit längerem am Theater, dass ich genau das möchte, dass ich Menschen sehen möchte, die entgleisen, die sich nicht in der Kontrolle haben, die sich verlieren in dem, was sie tun. Dass der Text mit ihnen das macht, was das rausexplodiert, ja. Und dass es eben dann eine ganz andere Expressivität gibt, dass die Gesichter wieder was erzählen, dass die Gesten was erzählen. Wir haben ja so viele Jahre jetzt, wo eben die Gesten immer weniger wurden, immer sparsamer, die Gesichter einheitlicher und nicht verzerrt, keine Wut, keine Ausbrüche. Das will ich halt gern unterlaufen und das ist mal so ein Ansatz, das Theater da noch in so ein anderes Extrem zu treiben. Und das ist ja genau das, was das Theater ausmacht, das, was der Theatermacher sagt, ja, das ist eine jahrtausende alte Perversität, das Theater, und das ist ja das Wunderschöne daran, ja, und dass wir uns eben im Theater loslassen können, dass wir Regeln brechen können, dass wir kriminell sein können auf der Bühne, dass wir böse sein können, richtig böse, dass wir Tatsachen verdrehen können, dass wir ganz viel Fake veranstalten können und dass wir mit Genuss Lügen Freude dran haben, das sehe ich als Teil meines Berufs, ja, und darüber aber wieder zu was gelangen kann, was vielleicht eine gewisse, ich will jetzt nicht sagen Wahrhaftigkeit, da habe ich ein Problem damit, aber was wieder eine ganz andere Wirklichkeit ergibt, in die es mal schön ist, reinzugucken und die uns vielleicht die Impulse gibt, über Dinge nochmal anders nachzudenken.
Sie haben vorhin angesprochen, Herr Fritsch, dass der Bernhardsche Text so drängt. Und in den Probenausschnitt, den wir hier gehört haben, da hört man ja auch, dass es da auch so ein drängendes Klavier gibt, das so in so einem rhythmischen Hämmern nach vorne treibt, dann diese schrägen Bläser, die da reinplatzen. Welche Rolle spielt denn diese Live-Musik? Sie haben ja immer wieder in Ihren Inszenierungen Live-Musiker auf der Bühne gehabt. Ist diese Musik dann eher so ein Rahmen oder ist sie selbst Akteur?
Sie ist selbst Akteur natürlich. Also vor allem, wenn Ingo Günther das macht, der agiert da, ja, der geht mit den Schauspielern mit, der spielt mit. Und für mich ist Theater ohne Musik gar nicht mehr vorstellbar. Also selbst wenn man kein Musikinstrument hat, wenn die Leute nur sprechen, kann ich es nur als Musik sehen. Die Lust am Sprechen, am merkwürdigen Sprechen, am verzerrenden Sprechen, ja, das ist ja das, der Verzerrer, ist ja das, was die ganze Moderne bestimmt. Ja? Also wenn man die ganzen Gitarrenverzerrer hört im Rock'n'Roll oder so. Also die Musik ist Akteur und macht mit dem Text auch nochmal was. Ja? Und die Musik ist in der Lage, ein Bild zu verändern und da was anderes draus zu machen.
Das sagt Herbert Fritsch, der Regisseur. Er hat am Hamburger Schauspielhaus Die Jagdgesellschaft von Thomas Bernhard inszeniert. Heute Abend gibt es die Premiere und natürlich auch dann die Kritik hier im Deutschlandfunk Kultur in der Sendung Fazit ab 23.05 Uhr. Herr Fritsch, ich danke Ihnen ganz herzlich, wünsche schon mal toi, toi, toi. Damit Sie jetzt nicht Danke sagen, stelle ich noch schnell eine Frage. Gibt es so eine Art Applausordnung wieder, wie es bei Ihnen ja immer so üblich ist, dass die Applausordnung immer noch einen besonderen Einfall mit sich bringt? Der Regisseur eingewickelt also, in einen Teppich oder sowas. Ich darf es natürlich jetzt nicht verraten, aber gibt es da was Geplantes?
Ja, sicher. Also die Applausordnung ist für mich das Allerwichtigste. Ja, ist noch fast wichtiger als die Inszenierung selber. Ja, weil die Applausordnung, ja, da gibt man auch nochmal einen kleinen Kick in eine ganz bestimmte Richtung und das macht mir mal eine diebische Freude.
Herbert Fritsch, hier in Rang 1, dem Theatermagazin. Die US-Amerikanerin Dale Orlando Smith hat eins von diesen Stücken geschrieben, die gern als Stück der Stunde bezeichnet werden. Zu einem Thema also, das gerade im Fokus der medialen Aufmerksamkeit steht. Until the Flood setzt sich mit den Nachwirkungen der tödlichen Schüsse auf einen schwarzen Jugendlichen in Ferguson, Missouri auseinander und mit den darauf folgenden Unruhen, die letztlich zur Erstarkung der Black Lives Matter-Bewegung führten. Beim Feind-Festival der Berliner Schaubühne zeigt sie ihr Stück jetzt erstmals in Deutschland als Solo-Performance. Ute Büsing hat sie vorher in New York City getroffen.
So lebhaft wie die 63-jährige Stückeschreiberin und Schauspielerin ist auch der Ort, den sie für unser Treffen ausgewählt hat. Ein boomendes Künstlercafé im Herzen von Soho, das ihr zum zweiten Wohnzimmer geworden ist. Dale Orlando Smith, eine raumgreifende Erscheinung in wallendem Gewand mit langen Dreadlocks, grüßt herzlich in die Runde und wird begrüßt. Seit ihr Doku-Drama Under the Flood 2016 am St. Louis Repertory Theatre herauskam, ist die Schwarzamerikanerin damit US-weit und international auf Tour. Und in ihrer Heimatstadt noch bekannter geworden. Jetzt bringt sie ihre multiperspektivische Version der tödlichen Schüsse eines weißen Polizisten auf den schwarzen Teenager Michael Brown in Ferguson, Missouri, nach Berlin.
Black Lives Matter somehow became connected to it, but we really, when we first did it, we had nothing to do with that.
Die Entstehung des Stücks hatte ursprünglich nichts mit der Black Lives Matter-Bewegung zu tun. Ich wurde beauftragt, mit einem Theaterstück wenigstens so etwas wie eine Aussprache in der aufgebrachten Community in Gang zu setzen. Oft ist von Polizistenmord die Rede. Ich spreche aber lieber von Todesschüssen, weil die genauen Umstände ungeklärt sind. Ferguson ist eine der segregiertesten Städte Amerikas. Es gibt dort keine schwarzen Cops. Wie also können wir Theater zur Aussprache darüber nutzen, was Rasse für die dort lebenden Individuen bedeutet?
What does race mean to individual people?
Every day I see that memorial spot they got for Michael Brown.
Aus Interviews mit Zeugen und Verwandten von Michael Brown im Anschluss an die tagelangen gewaltsamen Proteste 2014 hat Dale Orlando Smith 8 Figuren geschaffen. Sie stehen stellvertretend für die Sorgen und Nöte der tief gespaltenen Community. Darunter ein pensionierter Polizist, eine Lehrerin, ein wohlhabender Elektriker, eine Predigerin. Sie gibt Schwarzen, Weißen, Jungen, Alten, Männern und Frauen im 80-minütigen raschen Rollenwechsel gleichberechtigt eine Stimme, ohne so zu tun, als wäre sie deren authentische Verkörperung auf der Bühne.
So I just, you know, get a sense of how I think people feel, think.
Vor Ort habe ich versucht, mich einzufühlen. Wie haben die tödlichen Schüsse ihr tägliches Leben verändert? Es geht mir um ihre Schicksale. Ich sehe mich nicht als Fürsprecherin für andere, sondern will einfach nur menschliche Grenzen ausloten und aufzeigen. Allerdings spreche ich gezielt zu meinem Publikum. Und das trifft dann seine eigenen Schlüsse aus dem Gesagten.
An intelligent person makes their own decisions.
Interpretationsoffenheit zeichnen alle Dokudramen der wortstarken Autorin mit Wurzeln im New York Poets Café aus. Sie wurde mit dem Obie Award ausgezeichnet und war für den Pulitzer-Preis nominiert. In Until the Flood untersucht sie nicht nur die zutiefst rassistisch geprägte Verfasstheit der Vorstadtgesellschaft, sondern auch die Rolle, die eine aus verunglückter Kindheit resultierende toxische Männlichkeit sowohl bei dem schwarzen Opfer Michael Brown als auch bei dem 12-fachen Todesschützen Darren Wilson spielte.
Their backgrounds as men are similar.
Ihre familiären Hintergründe sind ähnlich. Sie sind beide im Mai geboren, im Sternzeichen Stier. 1986 der eine, 1996 der andere. Ihre ausgeprägt maskuline Erscheinung verbindet sie ebenso wie die Tatsache, dass sie von Müttern im Teenageralter in Verhältnisse generationsübergreifenden Missbrauchs hineingeboren wurden, von denen sich beide so weit wie möglich entfernen wollten. Der eine als Cop, der andere als angehender Student. Da sind also zwei zutiefst verletzte Seelen in einer rassistisch aufgeladenen Situation aufeinander getroffen, in der weder weiße und erst recht nicht schwarze Männer je über ihre Gefühle sprechen konnten.
So that's why I'm saying it's just more than just that.
And the other young man, Darren Wilson, I thought, did you have to shoot him?
Del Orlando Smiths in Deutschland noch zu entdeckende, von großer poetischer Kraft getriebene dramatische Arbeiten wurzeln häufig in der Kindheit, dem, was sie die Sünden der Väter und Mütter nennt. Selbst in schwierigen Verhältnissen in East Harlem aufgewachsen und früh in die vibrierende Kunstszene im East Village aufgebrochen, schreibt sie bekennend furchtlos gegen stereotype Vereinfachungen und ideologische Verengungen an. Sie sieht sich nicht als politische Propagandistin. Auch nicht für die Black Lives Matter-Bewegung, die nach den Todesschüssen auf Michael Brown Fahrt aufnahm und mit der sie, selbst immer wieder mit Diskriminierung konfrontiert, sympathisiert. Wie sie soll sich auch das Publikum selbst ein Bild machen, statt vorgefertigte Positionen einzunehmen.
Und wenn Sie sich jetzt ein Bild machen wollen und vielleicht in der Nähe von Berlin sind, Del Orlando Smith, sie gastiert mit ihrer Solo-Performance Until the Flood beim Feind Festival für internationale Dramatik der Berliner Schaubühne. Und zwar am kommenden Mittwoch, Donnerstag und Freitag. Tja, das war's von Rang 1, dem Theatermagazin. Ich wünsche noch einen schönen Samstag.